Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Niemand hat ein Recht auf Wohlstand, aber jeder hat ein Recht auf ein Leben in Würde. Das Buch von Gerd Müller ist voll von solchen Sätzen. Umdenken heißt es, und es geht um nichts Geringeres als Überlebensfragen der Menschheit. Und ich freue mich, den Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auf dem blauen Sofa begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Herr Müller.
Ja, guten Tag.
Sie haben ein sehr persönliches Buch geschrieben. Was war der Auslöser?
Ja, ich bin nun 7 Jahre deutscher Entwicklungsminister und habe viel in der Welt gesehen, erfahren. Und da gibt es Botschaften, die muss ich einfach weitergeben. Nicht nur an die politische Community, sondern an die Gesellschaft. Zum Beispiel, eine Welt ohne Hunger ist möglich. Und heute, jeden Tag, sterben 15.000 Kinder. Wir könnten das ändern. Warum machen wir es nicht?
Hunger ist Mord, haben Sie gesagt in diesen Tagen, wo deutlich wurde, dass auch die Corona-Epidemie die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen gefährdet. Wir haben zum ersten Mal wieder mehr Hunger, mehr Armut, die bevorstehen. Was macht das mit Ihnen?
Ja, ich sehe natürlich immer die Gesichter von Menschen in den Flüchtlingscamps, in den Krisenregionen der Welt, die ich besucht habe. Aber ich möchte auch mal eine positive Botschaft setzen, denn viele Leserinnen und Leser und Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, ja, was bewirkt ihr denn dann in der Entwicklungszusammenarbeit? Seit 1990 konnte die Zahl der Hungernden auf dem Globus halbiert werden. Das ist ein großartiger Erfolg. Aber seit 3 Jahren steigt die Hungerzahl wieder. Und ganz extrem kommen wir jetzt in eine Hungerkrise, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Ja, wie, wo, was, fragt sich der Einzelne in Deutschland doch nicht, in Europa nicht, nein. Aber diese Pandemie trifft die Ärmsten der Armen am härtesten. Zum Beispiel in Afrika. Dieser Lockdown hat dazu geführt, dass die Logistikketten ausgefallen sind, Nahrungsmittelversorgung. Und so müssen wir leider feststellen, dass dieses Jahr voraussichtlich leider 1 Million Menschen zusätzlich sterben wird, in Afrika nur, nicht am Virus, sondern an fehlenden Medikamenten, HIV, Malaria, Tuberkulose. Und ganz dramatisch möchte da wirklich einen Aufruf senden. Das Welternährungsprogramm hat den Friedensnobelpreis bekommen. Leider fand sich das nirgendwo auf der ersten Seite. Denn das sind großartige Menschen. Es können ca. 100 Millionen Menschen täglich nicht überleben ohne die Nahrungsmittelhilfen. Und diesem Programm fehlen in diesem Jahr 5 Milliarden. 5 Milliarden. Wir schaffen es nicht, die Weltgemeinschaft, diese 5 Milliarden in den Topf einzubezahlen. Und deshalb hat Beasley jetzt verkündet, zum Beispiel in Jemen muss die Nahrungsmittelration, ein Paket für die Kinder und Menschen dort, jetzt halbiert werden. Das ist doch ein Skandal. Und deshalb sage ich, Hunger ist Mord. Wir können und wir müssen es ändern.
Es wäre ja auch möglich, das zu ändern. Sie beschreiben in diesem Buch auch Beispiele, wie mit wenig Mitteln, die hier auch niemandem wehtun, sehr viel geholfen werden kann.
Genau. Also ich beschreibe nicht nur die Probleme, Apokalypse, Hunger, sondern die Lösungen liegen auf der Hand. Aber Wissen ist nicht genug. Es fehlt der politische Wille der Herrschenden in der Welt. Wir haben dieser Tage eine Studie herausgebracht, nicht irgendeine. 3 Jahre haben die besten Forscher der Welt, von den USA bis Asien, Europa, daran gearbeitet, um 2 Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, zu beantworten. Erstens, eine Welt ohne Hunger ist möglich wie? Zweitens, was kostet es? Und die Antworten sind auch in meinem Buch nachlesbar, weil ich dies natürlich schon angedeutet habe. Ein ganz entscheidender Punkt ist, der Planet hat das Potenzial an Boden, Pflanzen, Wasser, 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Afrika, Asien, Lateinamerika braucht Technologiesprünge, beispielsweise im Bereich der Energieversorgung. Aber auch ganz wichtige Dinge, Gleichberechtigung der Frau, voller Zugang der Frauen zu Eigentumsrechten. Und deshalb müssen wir dieses Thema ganz stark setzen, würde dazu führen, dass wir Produktivitätssprünge machen. Also wie kann in der Studie differenziert nachgelesen werden? Wir wissen es. Und was kostet es? Das ist ganz wichtig. 14 Milliarden. Die nächsten 10 Jahre.
Bis verglichen 2030. Mit dem Corona-Hilfspaket für Deutschland ist das sehr wenig.
14 Milliarden der Weltgemeinschaft investiert in Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, in den Hungerregionen der Welt. Und dann haben wir 2030 eine Welt ohne Hunger. Das ist kein Märchen, das ich erzähle. Das ist die Botschaft der besten Wissenschaftler der Welt. Und die Frage ist doch berechtigt, und warum machen wir das nicht? Warum erhöhen wir permanent die Rüstungshaushalte und nicht den Haushalt für Ernährungssicherung?
Sie selber setzen sich ja seit Jahren für faire soziale und ökologische und ökonomische Standards ein, für globale Lieferketten. Wo sind denn die Widerstände am größten?
Also in dem Buch wollte ich genau diese Erfahrungen wiedergeben. Ich bin ja ein Mann der Praxis. Ich habe 44 afrikanische Länder besucht, aber auch die Rodung der Regenwälder in Brasilien, was ich beschreibe, was wir stoppen könnten, wenn ich das sage, das ist auch eine Lieferkette. Soja von brennenden Feldern, von brennenden Regenwäldern aus Brasilien in die Schweinemasttöpfe in Europa und in China zur Produktion unseres Fleisches. Wir brauchen entwaldungsfreie Lieferketten, auch bei Palmöl. Lieferketten. Wir stehen in der Früh auf, waschen uns die Haare und denken gar nicht dran, da ist ja Palmöl drin aus Indonesien. Ich habe das gesehen, das sind Monokulturen, auch dort wird brandgerodet. An dem Beispiel wird deutlich, alles hängt mit allem zusammen. Brandrodung für Palmöl, für unser Shampoo oder für viele Nahrungsmittelprodukte. Dort fällt die Natur zum Opfer. Allein die Brandrodung der Regenwälder jedes Jahr verursacht 12% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Also lasst uns handeln. Entwaldungsfreie Lieferketten mit Indonesien und mit Brasilien vereinbaren. Lieferketten. Wir können und wir müssen die Ausbeutung von Mensch und Natur in den Entwicklungsländern stoppen. Und was, wo passiert das? Ich war beispielsweise in Nigeria im Niger-Delta. Kein Mensch redet mehr dort. Wir hatten und haben den riesigen Skandal. Riesige Flächen vernichtet von den Ölmultis, die dort produzieren. Wenn ich jetzt in Berlin an die Tankstelle fahre und mein Auto auftanke, bei Shell oder anderen, dann erwarte ich doch, dass am Anfang am Bohrloch in Nigeria Mindeststandards eingehalten werden. Das sind Lieferketten. Oder wenn ich in meine Jeans schlüpfe in der Früh, dann muss uns klar sein, am Anfang jeder Lieferkette stehen Menschen, die müssen leben davon. Die Jeans wird produziert. Ich habe mit Minister Heil mir das angeschaut in Äthiopien. Die wird produziert von Frauen in Äthiopien, in Bangladesch für $5. Ob Sie jetzt eine Jeans tragen, die 50, 100 oder 150 Euro in Berlin kostet.
Der Ausgangspreis ist immer derselbe.
Produktionskosten $5 in Bangladesch. Warum? Weil die Frauen Sklavenlöhne bekommen, 12 Stunden arbeiten, 6 Tage Woche und 15 Cent in der Stunde. Ja, das ist Ausbeutung pur. Das ist moderne Sklaverei. Deshalb habe ich gesagt, es muss geändert werden. Wir brauchen Standards für diese Frauen am Anfang der Kette, die unsere Kleider produzieren. Das Deutsche Textilbündnis und der Grüne Knopf setzt das um. Und nun werden Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, naja, aber dann wird die Jeans doch wesentlich teurer. Kann ich mir das noch leisten? Die Jeans wird genau um $1 in der Produktion teurer. Also um $6 wird eingekauft dann. Und dann können die Frauen eine Verdopplung des Lohnes bekommen. Stellen Sie sich das vor. Eine Verdopplung. Sie können leben, Existenzminimum, die Kinder können zur Schule gehen. Und das muss uns doch der Preis wert sein. Faire Lieferketten. Und deshalb kämpfe ich für ein Lieferkettengesetz, weil wir leider mit Freiwilligkeit und Einsicht nicht zum Ziel kommen.
Sie selber sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Und das hat Sie, glaube ich, auch sehr geprägt, die Arbeit in der Landwirtschaft. Und wenn man das Buch liest, hat man das Gefühl, auch deshalb sind Sie davon überzeugt, dass selbst in der Landwirtschaft mit wenig viel Veränderung möglich ist. Sie haben das auch selbst erlebt.
Ja, und das will ich auch darstellen. Die Überlebensfragen der Menschheit, Auslöser ist eine dramatisch wachsende Weltbevölkerung. Als ich geboren wurde, lebten 3,5 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Zu Zeiten Goethes haben wir die 1-Milliarden-Grenze überschritten. Und der Planet wird immer voller. Und deshalb gehe ich auf die Frage ein, wie viel Mensch erträgt und kann der Planet ernähren. Heute haben wir zu meiner Geburt bis heute die Bevölkerung verdoppelt. Und 80 Millionen kommen jedes Jahr dazu. Eine der Überlebensfragen ist die Ernährungsfrage. Und ich sage noch mal, eine Welt ohne Hunger ist möglich. Wir müssen in Produktivitätssteigerung, in Gleichberechtigung der Frau diese 14 Milliarden investieren. Dann kann Afrika zum Selbstversorger werden. Wir setzen das um. Ich zeige, wie es geht. In Innovationszentren, in Burkina Faso, ich nenne ein Beispiel, wo wir eine Reispflanze aus Asien nach Afrika gebracht haben. Und diese Reispflanze in Afrika verdreifacht den Erfolg von einer Ernte zur anderen.
Sie haben das Stichwort Selbstversorger genannt, was sicherlich ein wichtiges ist. Aber haben unsere Handelsabkommen, die europäischen, nicht auch dazu beigetragen, das zu verhindern? Brauchen wir nicht auch faire Handelsabkommen?
Wir brauchen faire Handelsabkommen und müssen die Afrikaner auf Augenhöhe behandeln. Wenn wir auf die EU blicken, die europäische Landwirtschaft.
Ja, selbst Europaparlamentarier eine ganze Zeit kennen, also beide Perspektiven.
Wir schreiben die europäische Agrar- und Handelspolitik einfach so weiter wie die letzten 30 Jahre. Wir die Reichen und die Armen, die sollen doch draußen bleiben. Aber wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es morgen teuer werden. Erstens mal aus humanitären Gründen müssen und sind wir verpflichtet, aber auch aus Eigeninteresse. Und dazu ist wichtig fairer Handel, den Afrikanern andere Angebote und Möglichkeiten einzuräumen. Die europäische Landwirtschaft wird jährlich gestützt mit 60 Milliarden. Die afrikanische Landwirtschaft wird gestützt mit null. Soll sich selber entwickeln. Im Gegenteil, wir machen mit unseren Exporten noch Konkurrenzdruck. Das passt nicht. Und was mich besonders empört, ist, dass wir nur an uns selber denken. Wir nicht verstanden haben, dass wir in einer Welt leben. Ob es die Ernährungssituation der Menschen ist, ob es die Klimasituation ist und nicht darüber hinaus. Brüssel hat nun einen 7-Jahres-Haushalt beschlossen für die nächsten 7 Jahre. Ich habe auch ein Europakapitel geschrieben, weil wir mehr Europa brauchen. Ein anderes Europa, nicht das Europa der 90er Jahre. Brüssel hat die Regierungschefs in diesem 7-Jahres-Plan entschieden, in der dunklen Nacht des Parlaments, die Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe, Investitionen in Landwirtschaft und Afrika zu kürzen. Sie haben richtig gehört. Jeder sagt, wir müssen dort mehr tun, allein schon, um Flüchtlingswellen zu verhindern. Aber die Realität ist, man redet so, und in der Nacht werden die Haushalte gekürzt. Das müssen wir thematisieren. Das muss zurückgenommen werden. Es kann nicht sein, dass nur in Zeiten, wenn Flüchtlingsboote über das Mittelmeer kommen, dann in Europa ein Denken herrscht, wir müssen mehr tun dort.
Für kurze Zeit. Herr Minister, seit Jahrzehnten erleben Sie diese Widersprüche. Sie sind trotzdem Optimist geblieben, wenn man dieses Buch liest. Wie schafft man das?
Ja gut, es Es liegt an uns, auch in der Breite. Ich treffe so viele tolle Organisationen in der Welt, die einfach handeln. Und wir müssen auch nicht an jeder Stelle nur auf die Politik warten. Beim Klimaschutz, das ist ein weiteres Beispiel, da können wir selber handeln. Jeder für sich. Die Allianz Klima und Entwicklung, auch das ist ein Angebot. Vor einem Jahr gegründet, 700 deutsche Unternehmen, Schulen, Schüler, Schulen stellen sich klimaneutral. Ich hoffe auch, das ZDF stellt sich klimaneutral. Unser Ministerium, das einzige Ministerium, das klimaneutral ist. Warum nicht die ganze Bundesregierung? Also selber handeln.
Wissen reicht nicht. Jeder kann handeln. Umdenken, erschien im Murmann Verlag. Ein Buch gegen die Gedankenlosigkeit der Wohlstandsgesellschaft. So kann man es wohl sagen. Vielen Dank, Herr Minister.
Herzlichen Dank.